am Beamer, um was es geht. Es geht um die Bibel. Und ich habe euch welche mitgebracht. Weil, falls ihr noch nie eine Bibel gesehen habt, dann möchte ich euch jetzt welche zeigen. Es war lustig, die zusammenzusuchen, weil irgendwie jeder eine Geschichte hat. Ich erzähle nicht alle. Keine Sorge. Das ist meine erste Bibel gewesen. Die habe ich zum Konfi gekriegt und dann erst bei den Märchenbüchern abgestellt. Und dann, als ich Jesus gefunden habe, dann habe ich das gelesen und ausgelesen. Und eine richtig schöne alte Luther. Dann habe ich mir mal die gekauft. Im X-Buch damals in Nagold. 2000. 21.10.2000. Also schon 20 Jahre alt. Eine Hoffnung für alle. Dann habe ich mal die hier gekauft, weil ich unbedingt eine Elberfelder haben wollte. Und das ist die einzige Elberfelder, die ich gefunden habe. 7.11.2001. Und das ist eine stille Zeitbibel, wenn ihr es schon mal gesehen habt, mit Andachten und sowas. Cool. Was haben wir noch? Ah ja, genau, dann habe ich mir die gekauft, weil mir hat jemand gesagt, hey, wenn du gerne englische Bücher liest, dann kauf dir doch mal die Bibel auf Englisch. Jetzt habe ich eine New International Version. Da gab es noch keine Handybibeln. Und dann habe ich mal so eine geschenkt bekommen, die Gute Nachricht Bibel. Und dann haben wir noch hier solche, Gottes Wort in unserer Mitte, das ist so ein Familienandachtsbuch, aber es sind auch viele biblische Texte drin. Dann habe ich hier noch sowas, das ist mehr so Zielgruppen ausgerichtet für die Damen, ja, also die habe ich der Linda geklaut. Dann haben wir noch Zielgruppen ausgerichtet, sowas hier, komm, entdecke Jesus, ja, ist ja quasi auch wie eine Bibel, biblische Geschichten sind da drin. Dann habe ich noch eine Comic-Bibel im Anime-Style. Ja, also haben jetzt gerade meine Jungs wieder entdeckt und schmökern da ab und zu mal drin. Animes sind gerade voll angesagt bei uns. Und dann habe ich gedacht, ach, ich tue mir doch auch mal die hier her. Das ist die neueste, die habe ich letzte Woche gekauft, die Volksbibel. Weiß nicht, ob jemand von euch schon mal da drin gelesen hat. Hm? Cooles Teil, ne? Also da habe ich meinem Sohn einen Abschnitt draus vorgelesen und hinterher wollte er sie mit hochnehmen und oben mal lesen. Yes, voll gut. Das ist auch so das neueste Ding. Hm? Ne, soll ich das auch sehr lesen? Kann ich machen. Aber ist doch das gleiche Wort. Ja, ist doch das gleiche Wort. Und dann habe ich noch die hier. Die habe ich von meiner, von der Schwester meiner Oma geschickt bekommen, weil sie hat sie beim Aufräumen gefunden. Und wusste nicht, was sie damit anfangen soll. Hat an mich gedacht und hat gedacht, die schicke ich jetzt dem Gregor. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Zu gesegnetem Gebrauch und zum Andenken an den Tag ihrer Trauung, 22. Februar 1930, erhielten, das kann ich handschriftlich nicht lesen, außer Sporleder, das ist der Name meiner Urgroßmutter, und Knocke, das ist ihr Geburtsname, also das muss meine Urgroßmutter sein und das oben drüber ihr Mann. Dieses Bibelbuch, ich kann nicht lesen, wie der Pfarrer hieß und den Trautext kann ich auch nicht identifizieren. Also wenn jemand helfen kann, dann auch gerne. Es ist in Altdeutsch geschrieben, also mit alten deutschen Buchstaben, man kann es leider gar nicht sehen. Aber es ist doch der gleiche Text, oder? Geht doch um das Gleiche. Richtig cool. Warum gibt es so viele Bibeln? Ich habe noch mehr. Ja, das ist noch meine neue Bibel heute. Und das ist noch die, die ich heute brauche. Hoffentlich fällt es nicht um. Und das ist die, die ich heute brauche. Warum gibt es denn so viele Bibeln? Ich habe mir schon die Frage gestellt, wozu hat es denn das alles? Und klar, irgendwie ist mir das klar, das sind so Zielgruppengerechte. Ja, also wir wollen das Wort Gottes irgendwie ja nicht anpassen, ja, aber halt irgendwie so transportieren, dass es für denjenigen passt, der es lesen möchte. Ja, oder ein haptisches Gefühl geben, was sich schön anfühlt, dass man es einfach gerne mit der Bibel Kontakt hat. Ja, also es gibt unterschiedliche Bibeln und ich habe mich total in die Bibel verliebt, wieder ganz neu. Und ich hab mir am Anfang immer wieder mal eine Frage gestellt. Ist die Bibel ein Regelbuch für unser Leben? Das hat mich nämlich auch neulich mal mein Sohn gefragt. Und die Frage ist ja berechtigt, weil wir leiten uns ja viele Sachen aus der Bibel ab. Und die Frage ist dann für mich, welche von den Bibeln ist denn jetzt das richtige Regelbuch? Ist das die? Oder ist das die? Oder ist das vielleicht die? Weil wenn du ein Gerät kaufst und du nimmst das falsche Handbuch, dann kann es sein, dass halt was ganz anderes dabei rauskommt. Und das sind so viele. Und ich glaube, wenn ihr es alles vergleicht, dann findet ihr Gemeinsamkeiten, aber ihr findet auch Unterschiede. Und wenn ich jetzt gerade über Corona-Verordnungen lese, da kommt es manchmal auf klitzekleine Wörter an, damit ich die Regel richtig auslege. Und dann gibt es Telefonate mit dem Gesundheitsamt und dann muss man nochmal telefonieren und nochmal nachfragen, wie ist denn das jetzt gemeint? Und was ich mir dabei rausgefunden habe, ist, die Bibel braucht Interpretation. Das ist so ein böses Wort. Wir können es nicht wörtlich nehmen, oder? Und ich will die Frage beantworten, ein paar Antworten, die ich gefunden habe, und die sind nicht komplett. Das ist nicht alles, was man dazu finden kann. Ja? Also, und ich möchte auch vielleicht an manchen Stellen auch nur Gedanken anregen. Aber macht euch mal Gedanken darüber, wie man die Bibel lesen und verstehen könnte. Meine erste Antwort ist, Gott begegnet uns zeitgemäß. Hä? Wie zeitgemäß? Gott ist doch der Ewige, der immer Gleiche. Der wird sich doch nicht verändern. Das stimmt. Aber Gott ist hat deswegen auch ein bisschen ein Problem. Weil er ist der Ewige und wir nicht. Das heißt, er weiß schon, wie das in 2.000-3.000 Jahren hier aussehen wird und wir nicht. Und wenn er uns so begegnen würde, wie das hier in 2.000 Jahren ganz normal ist, dann würden wir ihn unter Umständen überhaupt nicht kapieren. Wenn Gott, sag ich mal, wenn der Schöpfungsbericht alles umfassen würde, alle Galaxien und alle schwarzen Löcher und alle, keine Ahnung was für Mysterien, die wir heute immer noch so nach und nach entdecken, dann hätte das die Menschen in der Antike tendenziell überfordert, würde ich mal behaupten. Und so begegnet Gott auch in Jesus den Menschen von damals zeitgemäß. Es ist eine Botschaft von jemandem, der arm auf die Welt kommt. Gott macht sich arm für uns und er wird in einem Stall geboren. Ich habe mich dann gefragt in der Vorbereitung, wie würde Jesus jetzt heute auf die Erde kommen, um diese Botschaft zu transportieren? Und dann ich habe mal einen Noah gefragt und der hat gesagt, als Influencer. Ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall hat er Einfluss gehabt, ja, aber vielleicht auch als wirklich, was ist bei uns die Ärmsten der Armen? Wo würden wir ihn ansiedeln? Vielleicht ist er wirklich in einem syrischen Flüchtlingscamp geboren. Vielleicht ist er übers Mittelmeer gekommen und gerade so lebend angekommen. Das wäre eine Botschaft, die uns dann halt trifft, weil es in unsere Zeit passt. Und so müssen wir immer Übersetzungsarbeit leisten, wenn man die alten Schriften sich anschaut und versucht, es zu verdeutlichen, um die Schlagkraft dessen, was da passiert ist, uns heute klar zu machen, müssen wir es übersetzen in unsere heutige Zeit. Deswegen kann ich nicht eins zu eins einfach was nehmen und das. Ja, genau. Auch noch das, Antwort Nummer zwei, antike Worte brauchen Übersetzung. Ich mache euch gleich ein gutes Beispiel dafür. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich gerade noch sagen wollte. Naja, egal, ich mache das Beispiel. Wo ist meine Bibel da? Ah, genau, wir hatten es im Lobpreis vorher. Wundervoll übrigens, ach, jetzt sind sie weg. Wir haben zwei Lieder von Johannes Hartl gesungen, den ich sehr schätze. Und das eine war, wäre mein Lobpreis duftendes Öl, ich gösse ihn aus. Und ich habe gedacht, ja, also Johannes Hartl hat eine super Bildsprache, ja, auch später dann mit dem Wachs, ja, das sein ich schmelze wie Wachs unter deinem Blick, wunderschön. Und das mit dem Öl, das berührt uns und mich hat es sehr berührt, weil wir aber die Geschichte kennen, die damit zusammenhängt. Wenn man die Geschichte, die damit zusammenhängt, nicht kennt, dann ist das ziemlich befremdlich. Dann würde man heute vielleicht eher sagen, wäre mein Lobpreis ein Urlaub, ich würde ihn absagen für dich. Ihr habt es heute Morgen drüber gehört? Ja? Ganz genau. Ganz, man muss es irgendwie übersetzen, ja, weil diese Worte beinhalten ja das, was wir dann damit empfinden. Es ist was mega Wertvolles gewesen. Es war ein Jahresgehalt, was sie ausgegossen hat. Alles, was wir wissen, was wir gelernt haben. Und deswegen kann ich nicht einfach den Text nehmen und denken, ja, der steht ja für sich. Das wird ja für sich dann schon klar, wenn da steht, die goss ihr Öl aus über seinen Füßen. Aber es berührt uns, weil wir so sozialisiert sind, weil wir das gelernt haben, diese Geschichten. Und wenn ich aber zu dir sage, hey, mein Urlaub dieses Jahr, ich habe 3 Wochen Urlaub gehabt dieses Jahr, ich wollte eigentlich hier 7.000, 8.000, 9.000 Euro Karibik, schieß mich tot, ich habe das Geld gespendet und geholfen bei einem Flüchtlingscamp. Was hast du gemacht? Krass. Das kommt dem ungefähr gleich. In dem, was es uns bedeutet und was es uns schwerfallen würde, das zu opfern. Und so eine Übersetzung muss man natürlich behutsam machen, aber ich glaube, da kommen wir eher an den Sinn hin, als wenn wir es wörtlich machen. Versteht ihr, was ich meine? Ach so, genau, mein Beispiel, das wollte ich auch noch bringen, weil es ist nämlich was zum Flirten. Ich habe auch was zum Flirten mitgebracht. Ich nehme mal die Ute. Wie schön du bist, meine Freundin. So wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder der Tauben. Okay. Hat nicht funktioniert. Okay. Wir versuchen es mal hier drüben. Dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen vom Gebirge Gilead ins Tal zieht. Super Pickup-Line. Perfekt. Mega. Hey, jetzt aber, achso, das kann ich gar nicht sehen. Deine Zähne sind weiß wie geschorene Schafe, wenn sie aus der Schwemme kommen. Keiner von ihnen fehlt. Kann man doch 1:1 so nehmen, oder? Wie ein scharlachrotes Band leuchten deine Lippen. Sie sind so schön geschwungen hinter dem Schleier, schimmern deine Wangen wie eine Scheibe vom Granatapfel. Da können wir nichts damit anfangen. Das perlt an uns ab. Dein Hals ist rund und hoch wie der Turm Davids, dein Schmuck wie 1000 Schilde, die daran hängen. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle, die auf Blumenwiesen weiden. Die Bibel ist eindeutig ein Regelbuch. Wir müssen das eindeutig 1:1 übernehmen. Das gehört in den Trautext, ja? Und am besten auch noch in den Antrag. Oder? Ich will mich nicht lustig machen, das ist wirklich antike, erotische Literatur und sehr, sehr wertvoll. Die Frage ist, warum ist es hier drin, wenn das unser Regelbuch sein soll? Ich meine, man kann schon abgrenzen, das ist sehr ehrerbietend und es ist auch nicht erniedrigend für die Frau, diese Kommentare damals gewesen. Ja, wenn ich jetzt deine Zähne mit Schafen vergleiche, weiß ich auch nicht. Ja, aber das war was Tolles, was Wertvolles, alles wertvolle Dinge, die Schafe und so weiter. Und wir müssen es übersetzen, damit es heute rüberkommt, damit wir es verstehen. Antwort 3, und jetzt kann es sein, dass ihr Hunger kriegt. Es geht nämlich ums Essen. Es gibt Entwicklungen in der Bibel. Das ist was, wo ich jetzt erst vor kurzem überhaupt jemals was drüber gehört und gelernt habe. Aber die Bibel und das Verhältnis von Gott zu seinem Volk verändert sich. Und es wandelt sich und es gibt da Entwicklungen, die passieren. Und das erste Beispiel, was ich dafür habe, sind für mich die Speisegesetze. Ihr wisst alle, dass in 2. Mose 21 ganz viele Speisegesetze aufgezählt werden. Die wurden dann auch ein bisschen ergänzt noch. Und ich habe so ein Flussdiagramm gefunden. Es passt leider nicht komplett auf den Screen. Aber habe ich das jetzt vergessen? Das habe ich nicht mit umgepackt. Nun ja, ich habe es auf dem Handy. Also, man kann mit so einem Flussdiagramm rausfinden, ob etwas koscher ist, also gegessen werden darf oder nicht. Und ich mache jetzt mal einfach mit euch einen Test. Peter, was möchtest du heute Mittag essen? Banane. Was gibt's? Banane. Okay, also, dann ist die erste Frage, ist es ein Tier? Nein. Es ist also pflanzlich. Dann ist die zweite Frage, ist es innerhalb der biblischen Grenzen Israels gewachsen? Ja, okay. Dann stammt es aus dem 7. Jahr. Okay, danke. Ah, das ist sogar hier. Ja, genau. Stammt es aus dem 7. Jahr? Oh, dann vielleicht lieber nicht essen. Könnte nicht koscher sein. Ja. Wo suchen wir jemanden an? Angelika, was isst du heute Mittag? Von was? Achso, also, genau, mal kurz fragen wir, ist es ein Tier? Ja. Ist es ein Säugetier? Kein Säugetier. Ist es ein Vogel? Ein Vogel? Schlüpft es mit Federn? Keine Ahnung. Oh, dann. Ihr merkt schon, es ist ultra kompliziert. Ja? Wir kommen unten, weiter unten kommen noch so Sachen wie, waren Rabbiner bei der Schlachtung anwesend? Ja? Und du denkst dir so, what? Ich weiß es nicht. Das ist echt kompliziert. Und das ist gar nicht mal, da habe ich 2. Mose 21 nachgelesen und da steht gar nicht so viel. Also so viel steht da gar nicht. Das heißt, das ist schon auch ein bisschen so, da sind noch andere Stellen mit reingeflossen und rabbinische Einflüsse noch mit hinzugefügt. Ja, und das Ganze wurde dann so ein bisschen komplizierter gemacht. Und ich finde es echt schwierig. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Bibel als unser Regelbuch und schlagen 2. Mose 21 auf und machen danach unseren Speiseplan, ich glaube, dann laufen wir in die falsche Richtung. Weil die Bibel eine Entwicklung genommen hat. Die Frage ist nämlich, was sagt Jesus denn dazu? Jesus sagt dazu, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Alles muss sich erfüllen. Hä? Das ist jetzt auch hart, ne? Wenn ich das jetzt nehme und das auf den 2. Mose 21 beziehe, dann habe ich aber echt ein krass christliches Argument, dass deine Banane nicht koscher ist und du sie nicht essen solltest nachher. Weil kein Strichlein vom Gesetz wird je fallen. Da kann man ganz schön Schindluder treiben, wenn man das macht. Ja, jetzt nehme ich das, den Vers nehme ich jetzt und rechtfertige damit alles, was im Alten Testament steht, dass das immer noch für uns gilt. Aber er hat es trotzdem gesagt, oder? Also ich merke schon, dass ihr selber merkt, das macht irgendwie keinen Sinn, es geht nicht, passt nicht zusammen. Aber er hat es trotzdem gesagt. Und wir müssen es ernst nehmen. Alles wird erfüllt werden. Wie denn erfüllt? Also irgendwie scheinen die Gesetze, die Speisegesetze ja auch einen Sinn gemacht zu haben. Ich habe gelesen, dass sie nicht nur dafür da waren, um körperlich gesund zu bleiben, sondern auch um geistlich gesund zu bleiben. Und den Juden gab es auch eine Identität, darauf zu achten. Wenn ich koscher esse, dann gibt es mir eine Identität, so wie alle Veganer heutzutage sich auch irgendwie als eine Gemeinschaft fühlen. Ja, so hat dieses sich ums Essen kümmern auch Identität gestiftet. Und ich glaube auch, dass die Israeliten dabei gemerkt haben, wir müssen uns viel mehr Gedanken machen um unser Essen und können nicht einfach alles in uns reinstopfen. Und ich glaube, das ist auch ein total positiver Nebeneffekt, dass Essen nicht so einen hohen Stellenwert kriegt im Sinne von, ich genieße einfach alles, was da ist. Es ist also so ein Nebeneffekt vom Gesetz, der irgendwie gut ist. Und ich glaube, dass das auch den Kern trifft, den Gott damit haben wollte, unter anderem, dass du eben dein Herz nicht auf dieses Essen ausrichtest und nicht an diesem Genuss dranhängst. Und irgendwo muss ein Stück weit davon auch einfach erfüllt werden. Aber es geht Gott vielleicht nicht um die genaue Einhaltung des Gesetzes, sondern vorher, wie Christine gesagt hat, um sein Herz. Aber später mehr. Jesus sagt weiterhin in Matthäus 11, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, vielleicht auch beladen von religiösen Gesetzen, die ihr versucht habt einzuhalten. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jetzt müssen wir wissen, was das Joch bedeutet. Ich weiß nicht, wie viele Predigten ihr darüber schon gehört habt, aber ich habe schon einige gehört, deswegen möchte ich euch nicht zu arg langweilen damit, aber ihr wisst, ein Joch war immer, also hier ist meist dieses Doppeljoch gemeint, wo ein erfahrener Ochse drin ist und ein nicht so erfahrener. Der erfahrene Ochse ist Jesus, der nicht so erfahrene sind wir. Wir dürfen mit ihm mitlaufen und er führt uns. Aber auch habe ich neu gelernt, dass das Joch das ist, was ein Rabbiner aus den Gesetzen macht. Wie ein Rabbiner die Gesetze auslegt, welche Tradition dieser Rabbiner folgt. Das nennt man das Joch des Rabbis so und so. Ja? Das Joch des Rabbis so und so ist so und so. Ja? Und hier kommen wir vielleicht wieder bei diesen Speisegeboten an, wo halt der eine das ein bisschen lockerer macht und der andere das ein bisschen härter auslegt. Und Jesus sagt jetzt hier, nehmt auf euch mein Joch ist leicht. Und es ist ein Rabbiner, der hier dafür wirbt, zu ihm unter das Joch zu kommen und seiner Auslegung des Gesetzes zu folgen. Aber wie kann der das jetzt sagen, dass sein Joch leicht ist, wenn er vorher gesagt hat, es wird nichts aufgehoben, sondern jedes Strichlein wird erfüllt? Er sagt weiterhin in Markus 7, Vers 18 oder Matthäus 15, da habe ich extra noch aufgenommen, weil Matthäus ist eine schöne Reihenfolge. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn vor Gott nicht verunreinigen kann? Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein, es kommt in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Boom. Banana. Banana. Es gibt doch was zu essen heute. Ich habe auch was. Banana. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Er hat erst gesagt, hey, kommt zu mir, nehmt auf euch mein Joch. Und dann steht er da und sagt, das, was ihr im Alten Testament gelesen habt über die Speisen, das ist nicht so wichtig. Weil was viel wichtiger ist, ist, was in deinem Herzen ist. Und der Vers geht ja so weiter, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht die Menschen vor Gott unrein. Er hat eigentlich gesagt, das war echt eine gute Zeit damals, als das Gesetz euch vorgeschrieben habt, wie ihr euer Essen zubereiten sollt, weil ihr dabei andächtig wart und weil ihr an Gott gedacht habt und weil es eure Liebe zu ihm nährt. Die Juden sagen, die Gebote einzuhalten ist, Liebe Gott gegenüber auszudrücken. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es geht ums Herz, um das, was drinnen ist. Genau dazu kommen wir nämlich, wenn Jesus gefragt wird, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig aber ist ein zweites, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Boom. Und jetzt rede ich über Entwicklungen, aber Jesus zitiert hier aus dem Alten Testament. Das ist was da schon vorkommt. Aber es ist trotzdem eine Entwicklung zu sagen, wir gehen nicht auf das, was außen ist, sondern wir gehen auf das, was innen ist. Das ist das, was uns interessiert. Es ist viel leichter, eine religiöse Regel einzuhalten, die ich eingebläut bekommen habe, als mein Inneres anzuschauen und zu lieben. Es ist viel leichter zu sagen, ah ja, ich setze die Maske halt auf, weil das ist halt jetzt gerade Gesetz, als im Herzen zu spüren, ich schütze meinen Mitmenschen und deswegen trage ich die Maske, aus dem Grund raus. Das ist viel leichter, einem Kind beizubringen, sag bitte und danke, wenn die Oma dir was schenkt. Und das macht es dann antrainiert, aber es ist viel schwieriger, dem Kind beizubringen, Dankbarkeit zu empfinden. Und Gott shiftet hier den Fokus, finde ich, mit Jesus ganz extrem, weg von dem äußeren Verhalten, was als richtig oder falsch eingestuft wird, und hin zu dem, was in unserem Herzen ist. Und so kann ich jetzt nicht mehr die Frage, ist die Bibel ein Regelbuch, ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten, sondern man muss rausfinden, was ist denn, was passieren soll. Und ein Regelbuch ist eigentlich auch viel zu schnöde, weil es geht nicht um Regeln, sondern es geht darum, sein Herz zu finden und sein Herz kennenzulernen und sein Herz zu trainieren, dazu hinzu, Gott und seinen Mitmenschen zu lieben. Erkenntnis also, nach den ersten drei Antworten, es geht ums Herz. Und in Jeremia 31, 33 steht, der neue Bund, den ich mit dem Volk schließen werde, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und bevor ich mich jetzt frage, halte ich alle Regeln und alle Gesetze richtig ein, um ein guter Christ zu sein, sollte ich mich fragen, ist in meinem Herz alles in Ordnung? Und ich glaube auch, dass wenn in meinem Herz alles in Ordnung ist, und es ist auch ein Prozess, dahin zu kommen, dann wird sich auch das Äußere wandeln. Dann wird mir was anderes wichtig. Dann ist mir das auf einmal nicht mehr so wichtig, mit den Kumpels abends abzuhängen und noch ein Bierchen zu trinken, sondern ist mir auf einmal wichtig, dass meine Familie was von mir hat. Also das Herz ist die Quelle, aus dem alles kommt, das Gute und das Schlechte. Deswegen ist das schon mal ein guter Punkt, um rauszufinden, ob das hier alles gute Regelbücher sind. Und das ist ja auch spannend, weil da ist dann nicht so wichtig, ob ich jetzt die Elberfelder Übersetzung habe, eine englische oder meine Volksbibel. Weil ich hoffe, dass die Übersetzer nicht so viel Bockmist gebaut haben, dass der Kerngedanke immer noch rüberkommt. Nämlich der Kern ist, dass es Gott ums Herz geht. Und ob ich jetzt die Banane im siebten Jahr gepflückt habe oder im achten, ist dann vielleicht auch nicht mehr so wichtig, weil ich Gott ja damit anbeten möchte. Es gibt noch eine andere Entwicklung in der Bibel, nicht nur die Speisegesetze, die reiße ich aber nur kurz an. Da geht es um das Thema Sklavenhaltung. Und das hat aus einem ganz bestimmten Grund ist das sehr interessant. Schon im Exodus-Buch gibt es Gesetze über das Thema Sklavenhaltung. Und dort gibt es ganz explizite Angaben darüber, wie ein Sklavenhalter mit seinen Sklaven umzugehen hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, unreflektiert, die Bibel ist ein Regelbuch. Hier steht, ich soll mit meinen Sklaven so und so umgehen. Also folge ich brauche Sklaven. Also wir sollten heute eigentlich noch Sklaven haben, weil die Bibel das sagt. Oder? Stimmt mir alle zu, gell? Okay, das ist faszinierend. Technische Sklaven. Ja, aber mit den Sklaven, wie soll mit denen umgegangen werden? 6 Jahre sollst du ihn behalten und im siebten Jahr sollst du ihn freilassen. Wenn du ihn schlägst und er dabei verletzt wird, soll dir, ich weiß nicht, glaube der Arm abgehackt werden oder sowas? Also es gibt auf jeden Fall, du darfst deinen Sklaven nicht misshandeln. Der muss jeden Tag genug zu essen und zu trinken haben. Und ich glaube, dass das in der damaligen Zeit, gehen wir wieder in die Kontextualisierung, gehen wir wieder zurück und gucken uns an, wie war denn die restlichen Völker so unterwegs mit Sklavenhaltung gerade. Da bin ich mir sicher, dass diese Gesetze, die Gott da gegeben hat, revolutionär waren. Weil es richtig krass zeigt, dass Gott auch die Sklaven wertvoll sind. Dass sie was zu essen und zu trinken haben sollen. Und dass sie nicht misshandelt werden sollen. Und trotzdem sagt Gott nicht, du sollst keine Sklaven haben. Das beschäftigt mich echt. Weil Gott, der Befreier, ja, der sein eigenes Volk aus der Sklaverei befreit hat und rausgerissen, wir sagen doch immer, Gott ist Freiheit, Jesus hat uns zur Freiheit befreit. Wie können wir dann überhaupt darüber nachdenken, einen anderen Menschen zu besitzen? Das ist für uns so weit weg. Und eigentlich hat es erst im letzten Jahrhundert aufgehört, legal zu sein. Illegal gibt es immer noch. Und diese Entwicklung, die in der Bibel stattfindet, da hoffe ich ja jetzt, im Neuen Testament ist bestimmt anders. Da ist bestimmt dann vorbei. Jesus hat nichts von Sklaven gesagt. Ja? Aber Petrus schreibt noch an die Gemeinden, was sagt Petrus dazu? Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren mit der notwendigen Achtung unter, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch den Ungerechten. Weil es geht damit weiter, damit seid ihr ein Zeichen und so weiter. Er schreibt, er adressiert an Sklaven, Menschen, die in einem Haus nicht sich selbst gehören. Na klar werden die gut behandelt, na klar werden die gut versorgt und wenn sie gehen wollen, dürfen sie auch gehen eigentlich, aber nach gewissen Regeln und die dürfen auch die Tochter mitnehmen, wenn sie sein muss. Aber es gibt Regeln für Sklavenhaltung. Also ist doch diese Bibel ein tolles Regelbuch auch noch für heute, sogar nach Jesus. Es gibt Sklaven und es wird okay geheißen. Es gibt eine klitzekleine Andeutung im Galaterbrief, wo Paulus schreibt, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid, in Jesus Christus seid ihr alle eins. Ach gut, das ist ein bisschen Beruhigung. Aber im Endeffekt ist bis zum Ende der Bibel das Thema nicht abgehakt, sondern das gibt weiterhin Sklaverei bis dahin. Aber würden wir uns jetzt hinstellen und sagen, die Bibel sagt, es gibt Sklaven, also sollen wir auch uns Leibeigene halten zu Hause bei uns daheim. Das würden wir nie machen. Wir haben uns da irgendwie im Geiste der Bibel und in dem, was Jesus uns hinterlassen hat, weiterentwickelt und haben keine Sklaven mehr. Richtig? Und so kann ich jetzt auch wieder das Regelbuch Bibel irgendwie nicht so gut heißen. Ich kann nicht sagen, das ist eine Regel für unser Leben. Das führt mich zur Antwort Nummer 4. Der Weg geht nämlich weiter. Es geht noch weiter über das hinaus. Es gibt ein super, 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 super gutes Beispiel, womit wir wieder bei McDonald's, bei den Speisegesetzen wären. Nämlich die Apostel haben sich zusammengesetzt, weil in der Apostelgeschichte 15 steht es, es gab unfassbar viele neue Menschen, die zum Glauben an Gott gekommen sind, aber die vorher keine Juden waren. Das heißt, die kannten ja unsere ganzen schönen Speisegesetze gar nicht. Und das heißt, man musste denen ja irgendwie das der noch beibringen. Und dann sind ein paar Leute in den Gemeinden rumgehirscht und haben denen die Speisegesetze, die Speiseverordnungen beigebracht. Und als das den Aposteln zu Ohren kam, haben die sich gedacht, nee, Moment, halt mal, das wollten wir doch gar nicht. Das war doch überhaupt gar nicht der Plan. Aber was macht man jetzt? Die neuen Christen sind ja, wollen ja zum gleichen Gott gehören. Also müssen sie ja eigentlich die Gebote von damals auch befolgen, also weil Jesus hat ja auch gesagt, kein Strichlein wird weggenommen von dem Ganzen. Ja, also dann gibt's auf einmal verschiedene Strömungen. Ja, die einen, die sagen, ha ja, das muss alles eingehalten werden, und die anderen sagen, aber nein, das können wir doch denen nicht auferlegen. Die haben doch damit gar nichts zu tun. Und am Ende von dem Konzil steht, oder in der Mitte von dem Text, weil ich lese nämlich jetzt eigentlich erst ab Vers 27 oder 26. Könnt ihr ab 22 nachlesen. Geleitet durch den Heiligen Geist kamen wir nämlich zu dem Entschluss, euch außer den folgenden Regeln keine weitere Last aufzulegen. Ihr sollt euch nicht durch die Verehrung von Götzen unrein machen, außerdem kein Fleisch von Tieren essen, die nicht völlig ausgeblutet sind, und ihr sollt auch kein Blut verzehren. Hütet euch vor verbotenen sexuellen Beziehungen. Wenn ihr danach handelt, verhaltet ihr euch richtig. Herzliche Grüße, Tschüssili. Hä? Das ist doch schon ziemlich krass von den Aposteln, finde ich. Ja, weil hier steht nicht mal, dass sie kein Schweinefleisch essen dürfen, sondern da steht nur, dass die Tiere völlig ausgeblutet sein müssen. Mann, oh Mann, wie viele Gesetze wir vorher hatten, und jetzt reduzieren die das auf das kleine Ding und sagen, geleitet vom Heiligen Geist. Das ist doch cool, oder? Die haben sich hingesetzt und haben gebetet und haben sich vom Heiligen Geist leiten lassen und die Regeln der Bibel angepasst. Cool, oder? Ich find's cool. Jetzt haben sie schon Angst, dass ich sie wieder tricke. Also nein, ich mein's ernst, ja, das ist doch cool. Ist doch super. Geleitet vom Heiligen Geist ist vielleicht das Entscheidende. Und ich finde mindestens 2 Stellen, in denen Jesus andeutet, dass es genau so laufen soll. Er sagt nämlich in Johannes 16, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er zu euch reden, und was zukünftig ist, das wird er euch verkünden. Im Vers davor sagt Jesus, ich hätte euch eigentlich noch so viel zu sagen. Das heißt, wir können sicher sein, dass unser Chef Jesus den Leuten damals nicht alles gesagt hat. Weil geht ja auch nicht. Man konnte ja nicht bis 2021 vorausplanen und dann schon mal alles erklären, wie es zu laufen hat. Und dann würdet ihr eine Kirche gründen, und dann wird Konstantin kommen, und dann werdet ihr Staatsreligion, und das kann er denen doch nicht erzählen, die fallen ja vom Glauben ab. Ja? Ich hatte erst ein Bild von Zurück in die Zukunft, von dem DeLorean, weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber da passieren einfach Dinge, wo du denkst, das würde alle, die in der Vergangenheit leben, total überraschen, dass sowas funktioniert. Und das konnte Jesus natürlich nicht machen, und deswegen, auch das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns zu leiten und die Gesetze und die Regeln zu verstehen und weiterzuentwickeln. Zu verstehen, was hängt denn hinter diesem Gebot? Was ist denn das, was das Herz betrifft? Wie soll mein Herz sich einstellen? Wie soll ich mich zu Gott verhalten? Und wie verhält Gott sich zu mir? Und wie kann ich diese Regel weiterleben und weiterentwickeln? Und die zweite Stelle ist Matthäus 16, Vers 19. Das finde ich eigentlich noch krasser. Er sagt zu Petrus, du bist der Fels, auf dir werde ich meine Kirche bauen und so weiter. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischen Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das soll auch im Himmel gelöst sein. Jetzt ist ein Schlüssel was zum Aufschließen und Leute neilasse. Das kann aber auch was sein zum Zuschließen. Und Jesus kritisiert an einer anderen Stelle die Pharisäer, dass sie den Schlüssel des Reichs benutzt haben, um die anderen Leute auszuschließen. Und ich glaube, dass das was mit den harten und scharfen Regeln, die die Pharisäer immer wieder an den Tag gelegt haben und die Jesus kritisiert hat, dass das was damit zu tun hat. Und Jesus sagt jetzt hier nett, hier hast du den Schlüssel, mach was du willst. Ja? Aber er sagt, du hast den Schlüssel, du hast die Verantwortung. Was du tust und wie du die Gesetze auslegst, wird darüber Auswirkungen haben, ob Menschen reinkommen oder ob Menschen draußen bleiben. Und noch krasser wird's, wenn man die Worte binden und lösen nachguckt. Ich habe es extra vorher auch nochmal getan, weil ich wollte mich rückversichern, weil ihr werdet es vielleicht auch tun. Das Binden und das Lösen ist im jüdischen Denken das Erlauben und für gut erklären oder Verbieten und für Sünde erklären. Und wenn ich das so lese, da wird's mir Angst, weil da steht, und was du auf Erden erlauben wirst, das wird auch im Himmel erlaubt sein, und was du auf Erden verbieten wirst, das wird auch im Himmel verboten sein. Dein Ernst, Jesus? Das hat er gerade Petrus gesagt. Das heißt, Petrus, der Typ, der so impulsiv mit seinem Leben umgegangen ist und ihn verleugnet hat und so weiter, soll derjenige sein, der entscheidet, was gut und was schlecht ist. Das ist auch derjenige, der Fehler gemacht hat ohne Ende und den Jesus aber wieder abgeholt hat mit den Worten, liebst du mich? Und das ist doch krass, dass wir Menschen, dass wir eine Liebesbeziehung zu Gott haben und dass wir aus dieser Liebesbeziehung raus den Schlüssel haben und dass wir aus dieser Liebesbeziehung raus binden und lösen. Dass wir Türen öffnen oder schließen. Dass wir Regeln verschärfen oder anpassen. Dass wir Menschen mit Härte begegnen oder mit einem weichen Herz. Und ich spüre hier ganz, ganz arg viel den Aufruf drin, nicht zu diskriminieren, nicht auf Menschen zu zeigen, aufgrund von ihrer Sünde, ihrer Sexualität, ihrer Haarfarbe, ihrer Hautfarbe, ihrer Behinderung, ihres Geschlechts und dagegen auch aufzustehen. Das wäre für mich eine Weiterentwicklung in diesem Sinne, zu sagen, wir Christen, wir machen die Tür auf für euch. Wir lehnen euch nicht ab. Wir holen euch rein. Und wir kümmern uns nicht darum, dass ihr euer Leben im Griff habt und dass ihr eure Regeln alle einhaltet, sondern dass eure Herzen in Ordnung kommen. Und das ist so viel schwieriger, als einen Regelkatalog zu erstellen und zu sagen, hier unterschreib mal, das ist das, was du unterschreiben musst, dann gehörst du zu uns. Das ist echt einfacher. Aber einen Menschen nach dem zu beurteilen, was in seinem Herzen los ist, und ihn in seinem Herzen kennenzulernen und sein Herz auf den richtigen Weg zu führen, dass es Gott liebt und dass es sich selbst liebt und dass es den Nächsten liebt, das ist eine echt schwierige Aufgabe. Und ich glaube aber, dass die Bibel es uns halt nicht einfach macht. Ich glaube auch, dass Gott es uns eigentlich nicht einfach macht, was das angeht. Sondern dass Jesus uns echt mit einem Erbe hinterlassen hat, die Verantwortung zu tragen darüber, ob jemand sich verurteilt und abgelehnt fühlt oder ob jemand sich angenommen fühlt und in die Beziehung zu Gott hineinkommen kann. Das Fazit ist für mich, die Bibel kann kein stumpfes Regelbuch sein, sondern sie ist eine Einladung, denjenigen kennenzulernen, der hinter den Regeln steht, zu verstehen, was mit den Regeln eigentlich gemeint und gedacht war und das im Leben weiterzuführen. Amen. Okay. Ich kann keine Predigt machen, ohne aus Römer 8 zu zitieren. Verse 1 und 2 sind, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Baff. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der uns in die Wahrheit leitet, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Und das ist das, was Jesus ja eigentlich gesagt hat. Ich will euch den Geist der Wahrheit schenken und er soll euch weiterführen. Und ich spüre die Tendenz manchmal, in manchen Gemeinden, natürlich nicht in dieser, sich in die Sicherheit einer Regel zu flüchten, anstatt im Geist der Wahrheit weiterzuleben. Und das ist was, wo ich tapp auch auf Neuland, Leute. Das ist auch was, wo ich denke, okay, wir bewegen uns hier in eine Richtung, die dafür gibt's keine Blaupause. Wir haben keine Vorlage für die nächsten Wochen und Monate und Jahre. Wir müssen so krass an Jesus hängen und so krass von ihm alles erwarten, dass wir alles andere über Bord werfen und loslassen können. Bis hin dazu, dass Petrus die Gesetze der Schwerkraft, die Naturgesetze loslässt und auf Jesus zugeht und auf dem Wasser läuft. Und ich glaube, wenn wir die Menschen um uns herum erreichen wollen, dann funktioniert das nicht über ein moralisches Christentum oder über ein ethisch aufgeladenes Christentum, sondern funktioniert es nur über das, dass wir sie lieben. Und das ist echt hart. Das ist echt nicht einfach. Und in den Momenten, wo es uns nicht einfach fällt, da schmeißen wir uns sofort wieder zurück zu dem Regelbuch und sagen, ja, aber da steht doch in der Bibel dies und das. Ja, aber das ist ja völlig egal, was da in der Bibel steht, weil deine erste Aufgabe ist, zu lieben. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann kann dir vielleicht die Bibel helfen, weil du Aufschluss darüber findest, was in mir los ist. Aber die Regeln helfen dir nicht, dein Herz aufzuräumen. Sondern da hilft dir nur der Geist der Wahrheit und nachher Jesus und vielleicht deine Geschwister und Gebet und der Weg, den wir gemeinsam gehen. Jüngerschaft, mit Jesus weiterzugehen, verändert dein Herz. Und das ist das Ziel von der ganzen Geschichte. Erst mein eigenes und dann kann ich die Welt um mich herum so lieben, wie Gott sie liebt. Und dann kann ich sie auch mit den Augen Gottes sehen. Und dann kann ich auch über die Bibel hinaus Menschen zu Jesus führen. Übrigens das Erste, wo wir es vorher vom Traktat hatten, wo ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen sich an Jesus annähern, war, lad dir mal die App runter, YouVersion. Und dann schicke ich ihm halt einfach ab und zu mal einen Vers. Oder lad ihn zu einem Leseplan ein. Das ist super, kann jeder sofort auf dem Handy. Und zu den ganzen hunderten Bibeln, die ich hier habe, habe ich ja noch 1.000 Millionen hier. Ja, und du kannst vergleichen und Texte und was weiß ich was und dich darüber austauschen. Also überlass, also im Kern war das bei den letzten beiden Malen so, wo Menschen sich bei mir bekehrt haben, dass ich sie eigentlich Jesus überlassen habe. Und gesagt habe, lies halt mal das. Lies mal das oder guck mal das YouTube-Video. Und die Menschen haben sich von alleine in Jesus verliebt, weil sie einfach diese Freiheit gespürt haben und diese Annahme, die da ist. Deswegen lasst uns einen neuen Weg gehen, was das angeht. Das fände ich echt richtig cool und den richtig krass verfolgen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns mit dem Heiligen Geist ausgerüstet hast. Ich danke dir dafür, dass du uns weiterführst auf den Wegen, auf denen wir sind. Ich danke dir, dass du uns Mut gibst, loszulassen, wo wir uns festklammern an Verhaltensweisen und Regeln. Und dass du uns Mut gibst, frei zu schwimmen und zu dir zu kommen, Herr. Ich danke dir, Herr, für freie Herzen, die voller Liebe sind und voller Feuer sind für dich und brennen dafür, diese Liebe und diese Annahme weiter zu verkünden. Ich danke dir, Herr, dass du uns auf dem rechten Weg hältst dabei. Und dass du uns nicht verloren gehen lässt, sondern dass du uns einfach in dieser Freiheit auch weiterleitest. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir für deinen Geist, Herr, der das Wort uns hilft zu verstehen. Und ich bete jetzt für die Zukunft der Gemeinde und für die Zukunft jedes Einzelnen, für die Zukunft dieser Stadt, dass Liebe und Annahme so krass von diesem Ort neu ausgehen, dass Menschen, die das nicht mehr spüren, die das einfach nirgends mehr erleben in der ganzen Welt, in dem ganzen Umfeld, dass sie das so krass spüren durch Christen in ihrer Nähe. Ich bete für deinen Leib, Herr, dass er zu dem wird, was du warst, Jesus. Ein Magnet für die Menschen. Ein Magnet, der einfach die Leute anzieht, weil er ihnen genau das gibt, was sie suchen und was ihnen fehlt. Und ich danke dir, Herr, dass wir loslassen können, wo wir die Moral und die Ethik als erstes angestellt haben. Und dass wir Annahme und Liebe als erstes anstellen. Und Jesus, in jedem Konflikt, wo du warst, hast du das genauso gemacht. In jedem Konflikt, wo du warst mit dem Gesetz, hast du Annahme und Liebe gelebt. Ich danke dir für einen Neuanfang, für Vergebung, die du möglich machst. Dafür, dass Sünde, auch die Sünde des Nächsten neben mir, kein Problem mehr ist, weil du dafür schon gestorben bist. Danke, Jesus, dass du uns hilfst, weil wir brauchen dich so sehr. Und ich feiere deine heilige Gegenwart hier. Und ich freue mich so sehr, dass du Friede und Freude in die Herzen bringst. Und ich danke dir, Herr, für alles, was du vorhast mit der offenen Tür und mit jedem Einzelnen, der zuschaut, auch übers Internet, dass du uns jetzt berührst, da wo wir sind. Amen.